Die zarteste Versuchung. Milka-Schokolade, die zarteste Versuchung. Mich für diesen Vers zu entscheiden, fiel mir nicht besonders schwer. Und der Predigttext, den wir gerade gehört haben, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen wird, passt ja auch perfekt. Obwohl zwischendurch zweifelte ich kurz, denn auch meine allererste Predigt hier in Hesling hatte das Böse zum Inhalt. Damals im 10.30 Uhr Gottesdienst ging es um das Vaterunser und der Vers, der an meinem Einführungsgottesdienst hier dran war, das war: und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vielleicht hätte ich die gleiche Predigt einfach nochmal halten sollen. Wer von euch hätte das wohl bemerkt? Heute ist der erste Sonntag in der Passionszeit, der erste Sonntag in der Fastenzeit. Mein größtes Laster? Schokolade, auf den ersten Blick. Vor kurzem hatte ich eine Autofahrt mit einer jungen Dame aus eurer Gemeinde. Ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob sie da ist. Sie ist 13 und wir stellten fest, dass wir beide ein gleiches Problem haben. Vielleicht kann man es schon fast als Handicap bezeichnen. Wir sind nämlich beide nicht in der Lage, nur ein Stück Schokolade von der Tafel abzubrechen. Dazu fehlt uns, wir vermuten, die Feinmotorik. Oder aber die Disziplin. Meine Mutter, die kann das, nur ein Riegel am Abend. Wieso habe ich das nicht geerbt? Jahrelang habe ich Schokolade gefastet in der Fastenzeit, seit der 12. Klasse, bis vor einigen Jahren. Und dann habe ich noch ein paar Wochen, 7 Wochen ohne und auch mal 7 Wochen mitgemacht. Aber in den letzten Jahren ging ich irgendwie ehrlicherweise nicht mehr so bewusst in diese Zeit. Und dieses Jahr, muss ich sagen, war ich am Mittwoch ganz überrascht, als es hieß, heute ist der erste Tag der Fastenzeit. Hatte das Jahr nicht gerade begonnen? Ich bin da so drüber weggestolpert. Und könnt ihr euch vorstellen, wie sich das anfühlt? Schwach. Undiszipliniert. Ganz vielleicht sogar ein bisschen wie Versagen. Und ich finde ja, das Leben als Erwachsene, als Kinder bestimmt auch, aber als Erwachsene ist schon anstrengend genug. Und irgendwie habe ich das Bedürfnis, mir selbst solche Gefühle abzunehmen. Aber dann ist da wieder meine Schwachheit und die fehlende Kraft. Ein echter Teufelskreis. Und das, obwohl ich mich Gott doch so nah fühle. Das Motto von 7 Wochen ohne ist in diesem Jahr 7 Wochen ohne Alleingänge. Dann will ich mir das jetzt wenigstens zu Herzen nehmen und als allererstes auf den schauen, mit dem ich nie einen Weg allein gehen muss. Schauen wir also zurück auf Jesus und seine Zeit in der Wüste, beziehungsweise in die Zeit davor. Da ist nämlich etwas Wichtiges passiert im Matthäus-Evangelium, ein besonderes Ereignis. Jesus wurde getauft. Und dann geht er gar nicht so ganz freiwillig in die Wüste, sondern er wird vom Heiligen Geist geschickt. Und das ist wichtig, das gehört unbedingt zusammen. Denn oft ist es doch auch in unserem Leben so. Wir glauben, wir beten, wir bekennen unseren Glauben, wir entscheiden uns für eine Konfirmation oder vielleicht sogar für eine Taufe, wenn unsere Eltern das nicht schon mal für uns entschieden haben. Und trotzdem, und ich weiß, das haben viele von euch hier schon erlebt, trotzdem bleiben große Zweifel, Sinn- oder Glaubenskrisen, große Ängste und Nöte ja nicht aus. Gerade wenn man sich Gott sehr nah fühlt, kommt oft ein Hammer. Da wird der Glaube richtig durchgerüttelt oder sogar heftig auf die Probe gestellt. Jesus wird also vom Heiligen Geist in die Wüste geschickt und fastet dort 40 Tage und 40 Nächte. Und danach, nach dem Fasten, kommt erst die Versuchung, nicht währenddessen, danach. Er hat schon 40 Tage gefastet, sein Körper ist total leer und rein und er ist ganz nah bei Gott. Und dann, erst wenn er das überstanden hat, kommt die Versuchung. Das Böse kommt und kratzt am ersten Grundbedürfnis. Jesus hat Hunger. Und das Böse greift dieses Bedürfnis direkt auf. Komm, Jesus, du weißt doch, wie es geht. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach Brote aus diesen Steinen und du hast zu essen. Ganz einfach. Jesus widersteht. Und dann greift das Böse ein weiteres Grundbedürfnis an, den Glauben. Komm schon, Jesus. Du kannst waghalsig sein, spring vom höchsten Punkt hier. Dein Gott hat dir doch versprochen, die Engel werden dich auf Händen tragen. Dir passiert schon nichts. Los, spring. Und Jesus antwortet, es steht aber auch in der Schrift, du sollst Gott nicht auf die Probe stellen. Diesen Punkt finde ich besonders spannend, denn das Böse zitiert die Heilige Schrift. Ist die Heilige Schrift denn weniger wert, wenn jemand anderes es zitiert? Das Böse lockt ja nicht mit einer Unwahrheit oder mit einem aus dem Zusammenhang gerissenen Vers. Das passt schon ganz schön gut. Denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Und auch Jesus entgegnet mit einem Vers. Jetzt ist es ja einfach zu sagen, na klar, wird Gottes, in diesem Fall Jesu Wort, mehr, wenn wir uns zu Christus zugehörig fühlen. Aber diese Antworten sind mir auch oft in Diskussionen zu einfach. Denn dem Bösen Gehör schenken, dem Raum geben, das widerstrebt uns. Anfragen an unseren Glauben, Kritik, Argumente, die unseren Glauben anzweifeln, die wollen wir ausschlagen, abwehren, dem stark entgegenstehen, so wie Jesus es mit dem Bösen tut. Aber das Böse, das ist ja trotzdem da. Die Versuchung, die ist ja da. Die Zweifel, die Ängste, die Nöte, die Fragen. Egal, ob sie von anderen, von außen kommen oder in uns selbst sind. Das Ganze ist vielleicht nicht immer biblisch, fest im Glauben und so, wie wir das gerne hätten. Aber diese Anfragen, die sind ja trotzdem da. Ich liebe ja den Gedanken der Gleichzeitigkeit. Und ich finde, diese Stelle in der Versuchungsgeschichte ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Das Leben besteht ständig aus Gleichzeitigkeiten. Wir wollen abnehmen, aber auch nicht nur ein Stück Schokolade essen. Wir wollen mehr Zeit mit Gott oder für uns selbst, sehnen uns nach Ruhe und gleichzeitig wollen wir nichts verpassen. Wir erleben Freude und Leid im gleichen Moment. Uns verletzt jemand, bricht uns das Herz und trotzdem erfahren wir von anderen Menschen so viel Liebe, wie wir sie vielleicht schon lange nicht mehr gespürt haben. Ein Mensch bekommt eine schlimme Diagnose, und ein anderer wird geheilt. Wir lieben unsere Kinder und gleichzeitig treiben sie uns in den Wahnsinn. Wir wollen vertrauen und doch steigt immer wieder die Angst in uns hoch. Das alles sind Gleichzeitigkeiten, die wir erleben. Euch fallen bestimmt noch mehr ein. Ja, Gleichzeitigkeiten, die wir aushalten müssen. Und dann gibt es nicht immer nur richtig oder falsch oder richtig und mehr richtig, dann gibt es einfach manchmal Dinge, die nebeneinander stehen. Das ist ja gerade bei gesellschaftlichen und politischen Themen und Diskussionen momentan sehr spannend. Und auch bei den Diskussionen, wie wir unseren Gott und die Worte aus der Bibel verstehen. Wir werden niemals alle einer Meinung sein. Aber muss das denn sein? Aber, und da ist der super wichtige Unterschied zu der Situation in der Bibel, wenn eine Schwester oder ein Bruder im Glauben eine andere Meinung hat als du, dann ist nicht eine die Böse und der andere Jesus gleich. Dann kommt eine andere wichtige Frage auf, ein anderes Laster, die eigene Rechthaberei und der eigene Stolz. Kannst du die Gleichzeitigkeiten des Lebens gut aushalten? Aber eine weitere Frage drängt sich mir noch auf an dieser Stelle der Geschichte. Das Böse spricht ja die Engel an. Wo sind denn überhaupt diese Engel? Wo sind diese Engel in der Wüste? Warum tauchen sie erst auf, als das Böse das Weite gesucht hat und kümmern sich um Jesus und nicht schon vorher? Wir kommen noch zum dritten Versuch des Bösen. Jetzt geht es um die Allmacht. Das Böse testet aus, wie viel Mensch in Jesus steckt, wie sehr ihn es reizt, alle Macht zu haben. Und dann passiert etwas, das mir sehr gefällt. Jesus beendet die Debatte mit dem Bösen. Er sagt indirekt so etwas wie, jetzt reicht's aber auch. Weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Und auch da stelle ich mir wieder eine Frage, in die ich dich mit hineinnehmen will. Wie viel Macht hat denn das Böse überhaupt? könnte mir vorstellen, dass Jesus dem Bösen diese Macht gar nicht zutraut. Wieso sollte der Böse dir alle Königreiche versprechen können, wenn du doch glaubst, dass Gott viel mächtiger ist und dass Gott alle Königreiche gehören? Was glaubst du, wie viel Macht hat das Böse über dich? Wie viel Raum gibst du den Dingen, die dich runterziehen? Die dir selbst das Gefühl geben, schwach oder nicht genug zu sein? Wie viel mehr wiegt das Wort für dich, dass Gott komplett von dir überzeugt ist? Jesus Christus ist nicht mit dem Teufel mitgegangen. Er hat sich nicht auf die Versuchung eingelassen und deswegen, und das ist eine richtig gute Nachricht, bleibt der Himmel für uns immer offen. Der Wochenspruch steht im ersten Johannesbrief. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Aber das ist nicht zerstört. Das wollte ich sagen. Die Welt ist voll von Bösem, von Krieg und Hass, der Menschen zerstört. Die Welt ist kein Ort der Harmonie und Liebe. Das Böse, das ist noch da. Und manchmal hat man das Gefühl, dass man das Böse nur damit schlagen kann, indem man noch böser wird. Vielleicht nicht mal selber, das können andere machen. Aber manchmal hat man das Gefühl, vielleicht kann das Böse mit nur noch etwas Böserem geschlagen werden. Das beobachten wir doch in der Welt immer wieder. Aber Jesus, und das ist unser Vorteil, der bietet uns eine Alternative. Die ultimative Alternative. Die ultimative Möglichkeit, das Böse zu besiegen. Das kommt von Jesus Christus, der sich nicht verführen lässt. Der genau weiß, wo er hingehört und was richtig ist. Jesus ist mein Schutz und mein Schild, mein Retter und mein Schirm. Egal welche Versuchung, welches Thema dich angreift, egal welches Böse dich versucht, Jesus weiß, wohin er gehört und da gehörst du auch hin. Und egal wie dunkel es draußen ist und wie weit dein Weg scheint, Gott ist da und es gibt ein Ende der Diskussion mit dem Bösen. Es reicht. Irgendwann bleibt das Gute, der Himmel bleibt offen. Und das sage nicht ich, sondern eben Jesus Christus selbst, der wahrhaft Mensch und wahrhaft Gott ist. Die Versuchungen der Geschichte, das Böse, das ist wirklich da, das ist echt. Aber eben auch der Widerstand, der ist auch echt. Und wie erkennen wir jetzt diesen Triumph? Wie gibt sich Jesus als Sieger zu erkennen? Komm rüber, 7 Wochen ohne Alleingänge. So lautet das Motto der evangelischen Kirche in diesem Jahr zur Passionszeit. 7 Wochen ohne, ich schaff das schon. 7 Wochen ohne Heldentum und mit dem Verlassen der Komfortzone und um Hilfe bitten. Und die erste Woche steht unter dem Motto, miteinander gehen. Du musst nicht allein diesen Weg gehen. Und als Evangelium wird dafür die Geschichte der Emmaus-Jünger genutzt. Also eigentlich eine Geschichte, die erst nach Ostern stattfindet, aber so wahnsinnig gut passt. Die beiden Jünger sind auf einem langen Weg nach Hause. Total traurig, enttäuscht, desillusioniert, allein und Gott verlassen. So müssen sie sich in etwa gefühlt haben. Und dann kommt ein Kerl, der gesellt sich zu ihnen und geht diesen Weg mit ihnen, ein Stück. Und sie können ihre Traurigkeit loswerden, die Sorge und die Nöte teilen, darüber sprechen, was sie bewegt und die 3 essen zusammen. Der vermeintlich fremde Mann, der kehrt bei den Jüngern ein. Und dann erkennen sie Jesus am Brechen des Brotes. Gott ist da, egal wie dunkel es draußen ist und wie weit dein Weg scheint. Jesus Christus ist nicht mit dem Teufel gegangen. Er hat alles Böse überwunden. Er ist dein Schutz, dein Schild, dein Retter, dein Schirm. Der, der das Böse zerstört, ist nicht der, der an seiner Kriegskunst erkannt wird, sondern daran, wie er das Brot bricht. wir Brot, Tischgemeinschaft, Glauben, Zweifel, Sorgen, Ängste und Nöte, aber auch Widerstand teilt. Und was fange ich jetzt eigentlich an mit meiner Schokoladensucht und mit dem Gefühl, oft zu scheitern, mit dem Fasten und meinen guten Vorsätzen, ein besserer und vielleicht frommerer Mensch zu werden? Ein paar Dinge sind mir wichtig geworden. Die teile ich mit dir. Erstens, der Himmel bleibt dank Jesus immer und für uns alle offen. Und zweitens, Erfolg ist kein Name Gottes. Sehr wohl aber Fürsorge, Widerstand in Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Güte. Und drittens, wen lässt du mit dir gehen? Ich kenne einige hier aus der Gemeinde und ich weiß, dass ihr Menschen seid, die mitgehen, die Leute unterstützen auf ihrem Weg. Aber das ist heute nicht meine Frage an dich. Meine Frage ist an dich. Wen lässt du mit dir gehen, um dich zu unterstützen? Wo lädst du dir in dieser Zeit jemanden ein, der deinen schweren Weg mit dir geht? Und viertens, es gibt ein Ende der Debatte. Lasst uns das doch auch uns selber gönnen. Bei allem, was könnte ich noch tun, was kann ich besser, wo kann ich noch helfen, wo muss ich disziplinierter sein, wo muss mein Glaube noch tiefer, noch fester werden? Es gibt ein Jetzt reicht's. Nicht, weil wir nicht besser werden sollen, weil unser Glaube nicht wachsen darf oder wir nicht immer wieder etwas dazulernen können, sondern weil es in der Passionszeit beim Thema Fasten gar nicht immer nur um die Sache geht, nicht immer nur um den Inhalt, die Schokolade oder irgendwas anderes, sondern um mich und meine Einstellung und um dich und deine Einstellung. Und die braucht manchmal eine Pausetaste, ein Blick von weiter weg, eine neue Perspektive auf die Sache. Und weil Jesus dem Bösen schon für uns widerstanden hat und weil nach dem Fasten die Versuchung kommt und dann die Engel, die sich um Jesus kümmern und für ihn sorgen, so glaube ich auch, so glaube ich, dass auch Gott uns versorgt, wenn wir aufhören, uns mit der Sache zu beschäftigen, die Kämpfe dagegen mal sein lassen und Gott die Möglichkeit geben, für uns zu sorgen. Uns das zu geben, was wir brauchen. Erfolg ist kein Name Gottes, sehr wohl aber Fürsorge, Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Güte. Amen.